Ich werde nicht zum Palmsonntag predigen heute, weil wir sind ja in der Apostelgeschichte unterwegs und die Bibelkenner unter uns, die wissen, die Apostelgeschichte, die kommt nach Palmsonntag, oder? Müssen wir kurz durchgehen. Was kommt nach Palmsonntag? Karfreitag, Ostern natürlich, da sind wir dann nächste Woche. Auferstehung und erst dann kommt dann die Apostelgeschichte. Ja, also ich bin da nicht so chronologisch jetzt unterwegs. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Es ist einfach manchmal so, wenn man so viele Sonntage hat, spezielle Sonntage, Festsonntage und dann noch dieses und jenes und du willst irgendwo mal noch irgendwo dranbleiben, ist es manchmal schwierig und ich bleibe jetzt einfach in der Apostelgeschichte dran. Ist okay? Wir sind da auch nicht so chronologisch unterwegs. Wir springen gleich ein paar Kapitel nach hinten heute dann in der Apostelgeschichte. Und heute geht es um Veränderung. Veränderung, die der Geist Gottes schafft. Etwas, das mich immer wieder begeistert, ist, dass bei Jesus Veränderung möglich ist, auch fürs persönliche Leben. In einem Lied, da singen wir ja, zu dir, Herr, kann ich so kommen, wie ich bin. Kennt ihr das Lied? Jesus, zu dir, kann ich so kommen, wie ich bin. Ja, das singen wir gerne, das ist cool, oder? Und das stimmt auch. Wir können so kommen, wie wir sind zu Jesus. Und dann geht es aber weiter. Wisst ihr, wie es weitergeht? Genau, das ist immer noch so die erste Strophe in dem Sinn. Und dann geht es aber dann weiter mit, Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Fordert uns vielleicht schon ein wenig mehr heraus. Ja. Aber heute geht es um Veränderung. Dass mit Jesus Veränderung möglich ist, Veränderung im persönlichen Leben, in der Gemeinde auch, in der Kirche, in der Gesellschaft, in der Familie, in Beziehungen und so weiter. Am letzten Sonntag sind wir eingestiegen in die Apostelgeschichte. Da habe ich dieses Bild gezeigt von den 12 Aposteln. Es sind nicht mehr 12 in Südaustralien, das ist da diese Great Ocean Road. Und wenn man da so unterwegs ist auf dieser Küstenstraße, da gibt es so viel zu entdecken. Unter anderem diese 12 Apostel, die gar nicht mehr 12 sind inzwischen, weil die zerfallen da. Aber es gibt viel zu entdecken. Und ich wünsche mir, dass wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass wir auch immer wieder so, wie wenn wir auf einer Küstenstraße unterwegs sind, dass wir da immer wieder mal so Ausblicke haben, immer wieder mal was entdecken und staunen über das, was es da zu entdecken gibt. Das wünsche ich mir, so geht es mir, wenn ich die Apostelgeschichte lese. Der Heilige Geist setzt in Bewegung, das war am letzten Sonntag das Thema. Der Heilige Geist hat die Apostel, diese 12 Apostel, in Bewegung versetzt. Er hat sie in Bewegung gesetzt, mit Kraft ausgestattet, heißt es da, der Geist Gottes soll auf sie kommen, wurde erst angekündigt, das war noch kurz vor Pfingsten. Dynamis, oder? Kraft ist Dynamis, ist dynamisch, ist Dynamit. Er hat diese Apostel in Bewegung gesetzt zur Verkündigung der guten Nachricht von Jesus und seinem Reich in Jerusalem, Judäa, in die ganze Welt. Zur Verkündigung dieses Reiches Gottes. Es geht da um ein Königreich, oder? Bei diesem Evangelium. Es geht darum, dass hier ein Königreich kommt, nicht von dieser Welt, das Reich Gottes, das irgendwie schon gekommen ist mit Jesus. Das sagt ja Jesus, es ist nahe. Deshalb kehrt um, oder? Es ist nahe, es ist gekommen mit diesem Kommen von Jesus, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Es ist irgendwie schon da, aber es ist auch noch nicht vollkommen. Also wir sind so in dieser Zwischenzeit, dieses schon jetzt, aber noch nicht. Das ist das Reich Gottes. Das ist auch speziell, es bricht was von der Zukunft in die Gegenwart hinein, wenn das Reich Gottes kommt. Damals die Menschen, die Juden haben erwartet, dass die Menschen auferstehen werden. Aber am Ende der Zeiten, dass jetzt hier einer aufersteht, mitten in der Gegenwart, Jesus als Erster, das war schon speziell. Ja, das zeigt etwas von diesem Reich Gottes, das von der Zukunft in die Gegenwart hineinbricht. Und dann schickt Jesus seine Apostel los zur Verkündigung. Verkündigt dieses Reich. Sagt, hey, es ist am Kommen. Deshalb kehrt um zu Gott, lasst euch taufen, werdet Teil dieses Reiches Gottes. Und das waren nicht einfach nur unbeteiligte Botschafter, diese 12 Apostel, sondern sie waren ja selber Teil dieses Reich Gottes. Sie haben sich verstanden als Teil davon. Wir gehören ja dazu. Und jetzt verkündigen wir das in die ganze Welt hinaus. Das waren jetzt die ersten 7 Linien meines Skripts. Ich bin hier ein wenig abgeschweift, genau. Das begeistert mich, das Reich Gottes, wirklich. Also. Und das Thema heute ist eigentlich dieser Satz hier. Letzten Sonntag, der Geist Gottes, der bringt in Bewegung. Aber manchmal, da muss der Heilige Geist zuerst etwas in uns bewegen, damit er dann durch uns etwas bewegen kann. Und das meine ich jetzt nicht in einer absoluten Reihenfolge. Petrus, da tauchen wir nachher ein, der hat was Intensives erlebt, dass der Geist Gottes etwas in ihm verändert. Aber der hat natürlich schon vorher auch was verändert. Ja, das ist nicht so. Aber immer wieder mal diese Dynamik, dass wir erleben, der Geist Gottes, wenn er etwas durch uns verändern will, dann kann es sein, dass er immer wieder mal auch was in uns zuerst verändern möchte. Er will was bewegen in unserem Leben. John Mark Comer, das ist der Autor des Buches Das Ende der Rastlosigkeit, erinnert ihr euch noch? Ist schon wieder weit weg, ja. Geht so schnell. Der sagt in einem anderen Buch, oder er beschreibt da die 3 Ziele eines Jesus-Nachfolgers. Und er sagt da erstens, das erste Ziel ist, mit Jesus zusammen zu sein, in Jesus bleiben. Zweitens, Jesus ähnlicher zu werden. Und drittens, handeln, wie Jesus gehandelt hat. Ganz einfach. Mit Jesus zusammen, ja, tönt einfach, ja. Mit Jesus zusammen sein, bei Jesus sein, verändert werden, Jesus ähnlicher werden und tun, was Jesus getan hat. Das ist der Jesusweg. Und Paulus schreibt ja auch mal im Korintherbrief, der Herr verändert uns durch seinen Geist. Nicht einfach so, sondern mit einem Ziel, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Gott verändert uns durch seinen Geist, damit wir ein wenig mehr aussehen wie Jesus, ja, nicht jetzt äußerlich so, sondern in unserem Wesen, in unserem Charakter, in unserem Tun, in unserem Umgang auch mit unseren Mitmenschen und so weiter. Veränderung durch Gottes Geist. Das ist so der Kern der Jesus-Nachfolge. Und heute geht es um Veränderung. Und wie schon gesagt, mich begeistert Veränderung, aber es fordert mich auch heraus. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, oder? Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier reingekommen bist, an der Tür innegehalten hast und abgecheckt hast, wo bin ich am letzten Sonntag, wo saß ich am letzten Sonntag hier im Saal und jetzt sitze ich bewusst irgendwo anders hin, so, weil du jeden Sonntag bewusst an einem anderen Platz hinsitzt. Ja? Wer macht das so? Wow, cool. Oder zieht es dich wie von einer unsichtbaren Kraft einfach so automatisch an den Ort, an dem du eigentlich immer sitzt? So, ja? Nein, wir sind schon Tiere finde ich immer so speziell. Gewohnheitswesen. Und deshalb fordert uns Veränderung auch heraus. Ich glaube, das können wir schon alle so bestätigen. Veränderung ist nicht immer nur einfach. Wir springen 10 Kapitel weiter in der Apostelgeschichte, letztes Mal ganz am Anfang. Heute geht es um Petrus, den Apostel Petrus. Der wird nämlich ganz besonders herausgefordert. Der Geist Gottes, der muss was bewegen in ihm, damit er durch ihn was bewegen kann, verändern kann. Kapitel 10, Apostelgeschichte, für die, die da schon mal die Bibel aufschlagen wollen oder so. Veränderung ist selten einfach, vor allem dann, Veränderung ist zusätzlich schwierig, wenn sie wie von außen so uns auferlegt wird. Ja. Wenn du selber denkst, ja, jetzt will ich was verändern, ist das ja noch das eine, aber wenn wieso Veränderung von außen kommt, die hast du gar nicht gesucht, dann ist es besonders herausfordernd. Und Petrus, der erlebt eine grundlegende Veränderung, eine Situation, in der etwas ganz Neues geschieht, etwas, das noch nie da gewesen ist in dieser Art. Wie ging Petrus damit um? Petrus, der ist gerade in Joppe, das ist im heutigen Jaffa, so irgendwo 30 Kilometer oder ein wenig mehr, müsste das sein. Ja, die Israel gut kennen, haben jetzt gleich die Bilder vor sich, etwa 35 Kilometer von Jerusalem entfernt am Mittelmeer, das heutige Jaffa, dass Joppe und der Petrus, der ist dort und er betet. Ja, das ist ein guter Nachfolger von Jesus, ja, der betet. Und dann lesen wir in der Bibel, dann wurde er sehr hungrig. Ja, geht es dir manchmal auch so, dass du betest und dann wirst du hungrig? Also hungrig jetzt, wirklich hungrig, hungrig essen. Das finde ich spannend, ja, es wird so berichtet da in der Bibel, so finde ich so schön, macht es sympathisch. Ja, der Petrus, der betet, dann wird er hungrig. Also will er was essen, ja. Und dann geht er an die Zubereitung des Essens und dann hat er eine Vision. Also nicht beim Beten hat er die Vision, sondern beim Essen oder beim Essen zubereiten. Gut, oder? Wann hast du deine besten Ideen? Also bei mir war es lange Zeit so, als ich noch so richtig am Montag jeweils meinen Sonntag gemacht habe, so den Sabbat für mich, das geht inzwischen jetzt nicht mehr so, Kinder waren damals noch nicht in der Schule, da war für mich total entspannt. Wirklich, das war so oftmals so in der Woche, da ist man dran, oder? Dann überlegt man sich für die Predigt und Gemeinde und manchmal ist es auch zäh, ist man vielleicht in einer Sackgasse, es geht nicht weiter. Und nicht selten stand ich am Montagmorgen an der Kaffeemaschine, ich lasse den Kaffee raus, bin irgendwo mit den Gedanken und da kommen mir oftmals die besten Ideen. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Das ist spannend, oder? Wir sollten mehr essen. Also nein, nicht mehr essen. Essen hat eine wichtige Bedeutung, auch im Reich Gottes, auch wenn es nicht um Essen und Trinken geht. Aber Jesus hat viel gegessen. Beim Essen, da geschieht was. Also spannend, Petrus, der betet, dann ist er fertig, weil er Hunger bekommt. Ja, sehr menschlich. Der war immer noch Mensch. Ja, das ist nach Pfingsten. Der wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, große Figur, oder Petrus war immer noch Mensch, hatte Hunger. Und wenn er da unterbricht er sogar sein Gebet, wenn er Hunger bekommt, und dann hat er eine Vision. Vor seinem inneren Auge erscheint so ein leinenes Tuch und da sieht er ganz verschiedene Vögel und Tiere drin. Ja, ich denke, einige von euch kennen wahrscheinlich auch diese Begebenheit gut aus der Bibel. Also es sind alles unreine Tiere, die da in diesem Tuch drin sind, vor seinem inneren Auge, in dieser Vision, die er da hat. Alles Tiere, die ihm als Jude durch das Gesetz verboten waren zu essen. Aber Petrus, es wird noch verrückter, Petrus hört eine Stimme, die ihm sagt, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Kannst du dir den Schock vorstellen, den Petrus gehabt hat in diesem Moment? Er soll ein Gesetz brechen, als Jude ein jüdisches Gesetz in diesem Moment brechen, eines, das er, wie er selber dann sagt später, noch nie in seinem Leben gebrochen hat. Ja, da ist er klar, da sagt er, hey, das ist ein Gebot, habe ich noch nie gebrochen. Unvorstellbar für Petrus in diesem Moment. Aber schlussendlich ist das wie so der Anfang von einem Veränderungsprozess im Leben von Petrus. Petrus, der lässt sich dann auf was Neues ein, aber es passiert nicht in diesem Moment. Petrus durchläuft so wie verschiedene Phasen. Und ich möchte euch da ein Bild zeigen, eine Grafik, vielleicht kennt ihr die. Das ist jetzt aus der heutigen Zeit, das ist jetzt nicht mehr aus der Bibel. Aber wenn du mal irgendwo eine Aus- oder eine Weiterbildung gemacht hast, wo es um Veränderungsprozesse geht oder so, dann bist du mit großer Wahrscheinlichkeit mal so bei diesen 7 typischen Phasen einer Veränderung vorbeigekommen. Also bei mir war das so. Darum habe ich mich daran erinnert auch und ich will durch diese Geschichte gehen mit Petrus und das ein wenig anhand diesen 7 typischen Phasen einer Veränderung vergleichen. Und bei dieser ersten Phase, da waren wir ja schon, das ist so der Schock, oder, bei Petrus. Wenn wir herausgefordert sind, uns auf eine Veränderung einzulassen, auf etwas Neues, dann reagieren wir zuerst einmal vielleicht mit Schock oder etwas sanfter ausgedrückt mit Betroffenheit. Der Petrus, der wehrt sich dann nämlich gegen diesen Appell, dieser Stimme in dieser Vision. Er will das nicht essen. Er will nicht. Das ist die zweite Phase, in die Verneinung. Er sagt es auch ganz klar, oder? Er sagt, niemals Herr, noch nie in meinem Leben habe ich so etwas gegessen. Mache ich nicht. Ich könne das nicht. Ich will das nicht. Es ist nicht gut für mich. Ich kann das nicht. Dinge, die wir dann vielleicht sagen, wenn da so eine Veränderung auf uns zukommt und wie wir so sagen, nein, stopp, das mache ich jetzt nicht mit. Dreimal macht er das. Dreimal geschieht das dann im Verlauf der Geschichte, dieses Bild, und Petrus bleibt zuerst dabei und sagt, nein, mache ich nicht. Aber dann wächst bei Petrus so im weiteren Verlauf etwas wie Einsicht. Das ist so die dritte Phase in einer Veränderung. Wenn wir erkennen, dass diese Veränderung, dass das gut ist, dieses Neue, das da kommt, dass es vielleicht sogar sein muss. Und bei Petrus sieht das so aus. Nachdem Petrus diese Vision dreimal gehabt hat, hintereinander, klopft es an seine Türe. Und ein paar Männer sind da vor der Tür, die wurden geschickt von einem römischen Hauptmann, von Cornelius, und die laden Petrus ein in das Haus von ihrem Herrn, von Cornelius. Und dieser Cornelius, das lesen wir noch kurz vor, der hatte auch eine Vision. Deshalb schickt er diese Männer zu diesem Petrus. Und auf diese Einladung von diesen Männern hat Gott durch seinen Geist jetzt den Petrus schon vorbereitet. Durch immer wieder mal, dass Gott auch gesprochen hat in meinem Leben durch Träume. Jetzt, ich will ein Beispiel erzählen und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ja, das ist so, wenn ich bin ein paar Jahre hier, vielleicht, ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich erzähle es jetzt einfach. Also es gab mal so ein ganz markantes Erlebnis in meinem Leben, wo ich die Stimme Gottes in einem Traum, also wirklich in der Nacht in einem Traum gehört habe. Ich glaube, dass Gott auch heute noch durch Träume spricht, weil ich das in der Bibel sehe, das ist Altes Testament, Neues Testament, und weil ich es persönlich auch erlebe. Aber es ist nicht so, dass ich das speziell suche, ist auch nicht so, dass ich das jetzt häufig erlebe, aber das war so ganz markant. Ich war damals so auf meinem Weg, ich habe mich schon entschieden, Theologie studieren zu gehen. Ich war schon ein paar Monate in einem Studium unterwegs und damals haben wir noch zu zweit, Helen und ich, in Pfungen gewohnt. Weiß jemand, wo Pfungen ist? So, das ist neben Nechtenbach, ja. Genau, noch ohne Kinder. Und für uns war klar, wir orientieren uns wieder nach Nechtenbach. Wir wollen eine Wohnung suchen in Nechtenbach. Und das war schwierig, weil Nechtenbach beliebt, teures Pflaster und so und Pfungen eher so ein wenig ein Schattendasein. Dort hat man viele Wohnungen gefunden, deshalb haben wir dort gewohnt. Und wir wussten, das wird schwierig, nach Nechtenbach zu zügeln. Aber gut, wir waren da unterwegs. Und da habe ich irgendwann in der Nacht hatte ich einen Traum. Und ich träume nicht so häufig so, dass ich das wirklich dann noch weiß nachher oder so klar. Das war ein glasklarer Traum. Ich habe mich gesehen in diesem Traum in einem Wohnzimmer sitzend in einer Wohnung, in einem Wohnblock neben der Chrischona Nechtenbach damals noch. In einer Wohnung, da war ich vor 20 Jahren, früher war ich da mal drin als Kind, ich hatte keine Ahnung, ich war noch nie in diesem Wohnzimmer. Aber ich sah mich glasklar in diesem Wohnzimmer sitzen, mit Helen, mit Freunden, mit den Leuten, die damals dort gewohnt haben, die kannte ich, oder? Und ich habe mich einfach in diesem Wohnzimmer gesehen, glasklar, wir saßen da und es war eine fröhliche Stimmung und so. Und ich wusste das am Morgen noch ganz genau. Ich wusste noch ganz genau. Und es hat mich auch irritiert. So, boah, was soll das? Keine Ahnung. Boah, gut. Bin in den Tag gestartet, war an diesem Tag unterwegs mit einem anderen Mann aus der Gemeinde, aus der Leitung damals dort. Wir waren in Zürich unterwegs, waren an irgendeiner Vorlesung und die war nicht so mega spannend. Irgendwann während der Vorlesung stupft er mich so an und sagt, hey Dani, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber diese und diese Person hat dann den Namen genannt, die zügelt. Und das war dieser Mann von dieser Familie, die in dieser Wohnung gewohnt hat, von der ich geträumt habe in der Nacht. Ich kannte diese Familie aus der Kindheit. In der Zwischenzeit hat nur noch der Vater mit einem Sohn gewohnt. Und er stupft mich an und sagt, hey übrigens, der zieht aus, der zügelt, weißt du das schon? Und so, musst du vielleicht mal nachfragen. Okay? Und ich so, guter Gedanke, so weiter. Kurz später trifft mich wieder Blitz und ich erinnere mich an den Traum in der Nacht. Und es gab auf einmal Sinn. Und es ist tatsächlich so gekommen, wir sind dann in diese Wohnung gezügelt, mit allem, was da dazugehört hat. Und das hätten wir wahrscheinlich auch getan, wenn ich diesen Traum nicht gehabt hätte, weil ja, der hätte mir gesagt, okay und so. Aber für mich war das damals ein spannendes Reden von Gott, so wie ein Händedruck. Er hat wie was vorbereitet, der Geist Gottes in meinem Leben und hineingesprochen und Wir wussten da, wir haben da freie Bahn, das ist gut, wir gehen diesen Weg, ja, das macht Sinn, hat sich auch sonst noch bestätigt, ja. Also einfach spannend, wie Gott auch heute noch spricht, immer auch natürlich dann gut prüfen, oder, das ist ja das Jahresthema auch, der Jahresvers, prüfet alles, behaltet das Gute, nicht jeder Traum ist von Gott, ja, klar, nicht jeder Eindruck ist einfach so von Gott, aber meistens ergibt sich so wie ein Puzzleteil, wenn Gott spricht. Und das ist spannend, oder? Ich finde das ermutigend. Der Geist Gottes bereitet uns immer wieder mal auch vor in Veränderungsprozessen. Er rollt uns wie so den roten Teppich aus. Ich komme zurück zur Geschichte hier bei Petrus. Der Petrus, der hat da schon angefangen, etwas zu verstehen durch diese Vision, die er da gehabt hat. Diese Männer, die klingeln an seiner Tür oder sie klopfen an die Tür, genau, gab noch keine Klingel. Und langsam beginnt Petrus zu verstehen, was hier eigentlich passiert, was hier gerade sich anbahnt, oder? Mit diesen Tieren, mit diesem Bild, mit diesen unreinen Tieren. Weil so wie Petrus als Jude nichts Unreines essen darf, so war ihm auch dieser nähere Umgang mit diesen Heiden, war nicht unbedingt so die Idee, oder? Und die Römer, die da kommen, das waren Heiden. Und durch diese Vision ist Petrus vorbereitet und er weiß, okay, Gott ist irgendetwas am Tun, ich lasse mich darauf ein. Er weiß noch nicht, wo es hingeht, aber er lässt sich darauf ein und er geht mit diesen Männern von Cornelius mit nach, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo das war, Caesarea war das, genau, das ist auch an der Küste, nicht weit davon entfernt. Er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt, aber er akzeptiert die neue Situation. Das ist so diese vierte Phase. Wir wissen noch nicht genau, was da an Neuem auf uns zukommt gerade. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Aber wir lehnen es nicht mehr ab, wir lassen uns mal drauf ein, auf diese neuen Umstände. Und zwar nicht nur in Gedanken, sondern auch ganz real. Er geht ja dann mit, okay, ich lasse mich mal darauf ein. Den Rest der Geschichte, den will ich uns direkt aus der Bibel lesen. Da heißt es, Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, also der geht ins Haus, genau muss ich noch sagen, der geht dann ja mit und er verkündigt dem Cornelius das Evangelium und seiner Familie und all diesen Hausdienern, die da gelebt haben. Und dann heißt es, Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Der Heilige Geist konnte es nicht erwarten, der konnte nicht mal das Ende der Predigt abwarten von Petrus, um da auf diese Leute zu kommen. Die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, die konnten es kaum fassen, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Da passiert was in Petrus. Da wandte sich Petrus an seine Begleiter. Wie können wir ihnen jetzt noch die Taufe verweigern? Wie können wir jetzt noch sagen, ihr dürft euch nicht taufen lassen, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ließ alle auf den Namen von Jesus Christus taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben. Also Petrus kommt da wie so in diese sechste Phase. Er erkennt was. Er hat eine Einsicht, er erkennt was. Was Gott tut, ist ja noch viel größer, als ich es mir bisher vorstellen konnte als Jude. Jesus ist als Retter nicht nur für das auserwählte Volk Israel in diese Welt gekommen, gestorben und auferstanden, sondern für alle Menschen und alle Völker in dieser Welt. Das ist auch das Herz Gottes. Das hat sich schon vorher immer wieder so zeichenhaft, hat sich das angedeutet. Ich glaube, Philippus war noch vorher unter Kämmerer, vor Apostelgeschichte 10. Da deutet sich das an, schon im Alten Testament zeigt sich das so noch verborgen, aber es zeigt sich immer wieder, Gott will ja für alle Menschen, bei Salomo, der Einweihung des Tempels, heißt es ja, mein Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Völker, Ruth, die da ins Volk reinkommt und so weiter. Aber jetzt passiert was. Das ist ja noch viel größer und Petrus, der erkennt da, Gott tut was. Und Petrus geht also diese Schritte in diesem Prozess, er bleibt nicht stehen, er hätte ja vielleicht auch stehen bleiben können beim Schock und sagen, nein, bleibe ich nicht, gehe ich nicht weiter. Aber er macht diese Glaubensschritte und zwar ohne schon genau zu wissen, was passiert. Er geht mit diesen Männern mit ins Haus, Er hat noch nicht gewusst, was jetzt dann passieren wird. Wir lesen es und denken, ja gut, okay, geht da mit und so. Der hatte keine Ahnung, was jetzt Gott dann gleich tun wird. Vielleicht hat er eine Ahnung. Ja. Aber er hörte auf die Stimme und auf die Leitung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes, der bringt Petrus in Bewegung. Aber zuerst will er was in ihm bewegen, damit er dann durch ihn noch etwas viel Größeres bewegen kann. Und so geht Petrus dann in diese sechste Phase über. Er integriert diese neue Erkenntnis in sein alltägliches Leben. Er ist nämlich in Zukunft bereit, sich näher mit Nichtjuden abzugeben, ja, sie sogar als gleichwertigen Teil in der Gemeinde von Gott willkommen zu heißen. Das ist doch, ja. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber wir können erfahren, wenn wir die Bibel ganz lesen, auch im Galaterbrief zum Beispiel, dass das für Petrus in der Praxis nicht so einfach war. Da hat er das erkannt, er geht dann auch in diese Richtung, er weiß auch, Gott will da was tun, er will das Evangelium, die gute Nachricht, das Königreich Gottes auch zu den Heiden bringen, zu den Nichtjuden. Aber er stolpert dann nochmals kurz im Galaterbrief, oder? So, wenn es darum geht, das dann auch wirklich praktisch zu leben. Das finde ich ermutigend, weil uns geht es ja manchmal auch so, oder? Wir lassen uns ein auf das, was Gott tut. Wir bleiben dran in seinem Veränderungsprozess. Aber manchmal, da stolpern wir wieder. Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück oder so, oder ich weiß es auch nicht, wie bei Petrus. Was können wir für uns mitnehmen aus diesem Ereignis? Vielleicht zuerst einmal, dass es hier wirklich um ein sehr, sehr zentrales Ereignis geht. Das ist so ein richtiger Markstein in der Heilsgeschichte, die Gott schreibt. Und als solches hat es etwas Einmaliges. Es hat so Einmaligkeit. Ja, also das ist wie wirklich eine Zeitenwende, ja, würden wir heute sagen, genau. Also hier tut Gott etwas Neues, hier geht etwas auf. Und das hat auch für uns heute Bedeutung, weil ohne dieses Wirken durch Gottes Geist, wenn das Gott hier damals nicht getan hätte, dann wären die meisten von uns hier heute nicht hier als Nachfolger von Jesus. Wenn Gott das nicht aufgetan hätte und gesagt hatte, ich will, dass die ganze Welt erfährt, wer ich bin, was ich getan habe, dass ich jeden Menschen liebe und dass jeder Mensch Zugang finden kann zu meinem Königreich. Also nur schon wegen dem ist es etwas Gewaltiges, was Gott damals da getan hat. Und so sagt es ja Petrus auch, er sagt wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern er nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist, oder anders übersetzt, der Gerechtigkeit übt, heißt es dort. Der Ehrfurcht hat vor Gott und Gerechtigkeit übt. Schon die Propheten, sagt er dann, Petrus, schon die Propheten haben ja auf das hingewiesen, haben von Jesus gesprochen. Diese Propheten bezeugen ja Jesus, sie bezeugen übereinstimmend, jeder bekommt die Vergebung, jeder, der an Jesus glaubt. Also bei Petrus, das fällt ihm wie Schuppen vor die Augen, das ist eine Erkenntnis und das ist einfach was zum Staunen, das ist gewaltig. Ohne das wäre ich heute nicht hier. Ich wäre nicht hier und würde sagen, ich glaube an Jesus. Ich gehöre zu seiner Familie. Was für ein Geschenk. Also das ist die zentrale Botschaft in dieser Bibelstelle, dieses Bibeltextes. Das ist die zentrale Botschaft. Aber darüber hinaus zeigt uns dieses Ereignis etwas, oder es kann uns etwas davon zeigen, wie der Heilige Geist auch bei uns Veränderung schaffen möchte. Und in gewisser Weise lässt sich ja diese Kurve da, die ich gezeigt habe, auf alle größeren Veränderungen in unserem Leben übertragen. Und das Spannende ist ja, wir können sie mit Gott zusammengehen in diese Veränderung. Ich weiß nicht, wo du persönlich gerade in einem Veränderungsprozess bist. Vielleicht mittendrin, vielleicht am Anfang, du spürst, Gott will irgendetwas tun, er schubst mich da in was rein, ich weiß noch nicht, was es ist, ich bin auch eher noch so, stopp, das mache ich nicht mit, keine Ahnung. Wo bist du dran, wo ist Gott mit dir dran in seinem Veränderungsprozess? Vielleicht hilft es, wenn wir wissen, Es gibt so verschiedene Phasen, wie bei Petrus. Und der Geist Gottes leitet uns darin. In all dem steht immer dieser Wunsch, wir wollen uns persönlich und auch als Gemeinde von Gottes Geist immer wieder bewegen lassen, immer wieder auch verändern lassen. Der Geist Gottes ist dynamisch, auch für uns als Gemeinde. Wo will Gott etwas mit uns als Gemeinde tun? Und wo will er zuerst etwas in uns tun, damit er durch uns was tun kann? Damit er durch uns diese gute Nachricht von diesem Reich Gottes in dieser Welt auch hineinbringen kann, durch uns, durch dich und mich. Ich bin überzeugt, dass radikale Offenheit für Veränderung durch Gottes Geist ist eine zentrale Grundvoraussetzung in der Nachfolge von Jesus, für eine begeisternde Nachfolge von Jesus. Wenn du begeistert sein willst von Jesus, begeisternde Nachfolge, dann sei bereit, Veränderung durch den Geist Gottes zuzulassen in deinem persönlichen Leben, was auch immer das ist, und auch für uns als Gemeinde. Manchmal fordert Gott uns heraus durch Ereignisse und Erlebnisse, vielleicht in Bezug auf unser Gottesbild, umzudenken. Vielleicht ist unser Gottesbild nicht immer nur so geprägt von dem, was Gottes Geist in der Bibel zu uns sagt. Vielleicht ist es auch, wie du deine Mitmenschen siehst. Vielleicht brauchst du da eine Veränderung. Vielleicht ist es auch im Glaubensverständnis. Wir sind ja alle geprägt. Und nicht alles in unserem Leben ist nur so geprägt vom Geist Gottes, sondern von unserer Herkunftsfamilie, von unserem kulturellen Umfeld, in dem wir hier drin wohnen, von unserer politischen Heimat, in der wir aufgewachsen sind wir geprägt. Wir sind geprägt von der Schule, in die wir gegangen sind, von Menschen, die uns umgeben, vielleicht auch der, heute könnte man sagen, von der digitalen Blase, in der wir uns bewegen oder so. Da braucht schon diese radikale Offenheit, dass der Geist Gottes reinsprechen kann in unser Leben, damit er uns verändern kann. Damit er vielleicht uns in solche Prozesse leitet, wo es darum geht, umzudenken, wer ist Gott, wie ist Gott, was will er wirklich tun, wie sieht er mich, wie sieht er mein Leben. Also das ist für mich so etwas ganz Grundlegendes, auch wenn ich es immer wieder ganz schön herausfordernd finde. Aber wir dürfen uns ja durch Gott verändern lassen. Das sagt uns ja auch Paulus in seinem Römerbrief. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und diese Weltmaßstäbe, die sind ja in uns allen drin, auch in unserer Prägung, auch wenn wir als Christen aufwachsen, vielleicht sogar oder mit der Gemeinde aufwachsen. Lasst euch verändern durch Gottes Geist. Petrus, der musste an einem entscheidenden Punkt wieso umdenken. Und es geht immer um das große Ziel, nicht vergessen, es geht immer um dieses große Ziel, dass Gott Menschen retten will. Gott will Menschen retten. Deshalb mutet der Petrus diesen Veränderungsprozess zu. Und deshalb mutet er auch uns solche Veränderungen zu. Er mutet es uns zu, in Bewegung zu bleiben und uns verändern zu lassen, persönlich und als Gemeinde, auch als Chrischoner Stammheim, weil Gott Menschen retten will. Weil Gott will, dass Menschen mit ihm in Kontakt kommen und mit seinem Reich in Gegenwart und in Ewigkeit. Das fordert mich heraus, aber ich will mich darauf einlassen. Jetzt bitte ich die Band, dass ihr nach vorne kommt. Ja. Oh, genau, ich gehe da nochmals kurz zurück. Genau, wir können vielleicht den Moment noch nutzen, sowieso zum für uns, ja, auch Gott zu fragen, was manchmal ist es heute sagen, genau, du meinst das, also ausprobieren, das habe ich gar nicht so betont. Ja, manchmal ist es ein Ausprobieren, ja, wir wissen noch nicht genau, was kommt, wenn wir uns auf was einlassen, ich muss mal ausprobieren. Und dann, genau. Also was will der Geist Gottes dir persönlich sagen? Wir sind ja nicht alle am selben Punkt, ja. Gott ist mit dir irgendwo unterwegs, hoffentlich bist du mit Gott irgendwo unterwegs. Und was spricht er zu dir? Wo will Gottes Geist etwas in dir bewegen? Wo stößt er eine Veränderung an in deinem Leben? Wo bist du mitten in so einem Veränderungsprozess drin? Und was hilft dir, in seinem Veränderungsprozess gut unterwegs zu sein? Was hilft dir da? Ich wünsche uns einfach viel Raum, dass wir diesen Raum bewusst auftun, immer wieder, damit das Reden und das Leiten des Heiligen Geistes, damit wir das erfahren. Und ich bin dankbar, dass Petrus sich darauf eingelassen hat. Was für ein Segen ist daraus entstanden? Damit will ich nochmals abschließen, mit einem Vers aus dem Epheserbrief. Das ist das Ergebnis, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, wir nicht mehr Fremdlinge, sondern ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf dieser Grundlage der Apostel. Danke, Jesus, dass wir das überliefert haben in der Bibel, diese Apostelgeschichte, auf der Grundlage der Apostel, aber auch der Propheten. Während Jesus Christus der Eckstein ist, auf dem dieser ganze Bau zusammengefügt ist und er wächst zu einem heiligen Tempel, in dem auch wir, du und ich, mit auferbaut werden zu einer Wohnung im Geist. Zu einer Wohnung im Geist. Und ich wünsche dir, dass du mit dem Geist Gottes zusammenwohnst. Auch wenn der dann manchmal was umstellt in der Wohnung. Ja, das wird passieren, wenn du mit dem Geist Gottes zusammenwohnst. Aber das wünsche ich uns. Amen.